Liebe Freunde, ich bin immer ganz gerührt, wenn wir dieses Lied singen. Und ich werde nie eine Situation vergessen, die ich mit diesem Lied erlebt habe. Im Jahre 1988, da war das Christevel in Nürnberg. Und das war das erste Mal, dass ich nach 27 Jahren die DDR verlassen konnte. Und da war ich mit Wolfgang dort. Wir hatten dort Dienst zu tun und zu predigen. Und das Christevel, das fand statt auf dem Zeppelinfeld. Also das war ein riesenhafter Aufbau, wo der Adolf Hitler mit seinen Leuten gestanden hatte. Und man konnte auch diese Riesentribüne auch noch sehen, auch den Balkon, auf dem Hitler stand. Und wo der Hitler seine Reden gehalten hat. Und wo er das deutsche Volk aufgehetzt hat und die Judengesetze verkündet wurden und das alles. Und das meiste haben die Amerikaner gesprengt, aber dieser riesige Aufbau ist noch stehen geblieben. Und damals saßen dort 25.000 oder 30.000 junge Christen. Und da haben wir auch dieses Lied gesungen. Und bei der Strophe, dass jedes Denkmal mal fällt, da zeigte der Jörg mit dem Finger rüber auf die Stelle, wo der Hitler mal gestanden hat. Und die war leer. Und in diesem Moment haben wir alle mit unseren Augen sehen können, was dieses Lied aussagt. Diese großen Denkmäler sind eines Tages verschwunden und die Männer, die da drauf standen, sind verschwunden. Ein Mann, vor dem die Welt gezittert hat und man weiß überhaupt nicht, wo er überhaupt geblieben ist. Die Vergänglichkeit einer solchen Ideologie, die war uns da vor Augen. Das Eigenartige an dem Hitler ist ja gewesen, was der gemacht hat, war ja Wahnsinn, war ja unmenschlich, war ja gotteswidrig. Und trotzdem hat er immer wieder in seinen Reden von Gott geredet. In den meisten Reden von Hitler kam, also er hat immer gesagt, der Herrgott kam davor. Das ist merkwürdig. Es gibt Menschen, die handeln gegen Gott, aber reden von Gott. Genauso einer ist der König Ahab gewesen. Der hat im 9. Jahrhundert gelebt, war König von Israel. Und in der Bibel, im ersten Buch Könige, Kapitel 17 und 18, da lesen wir, dass alles, was dieser König machte, war gegen Gottes Willen. Nicht, dass der ein Atheist gewesen wäre im heutigen Sinne, also einer, der Gott leugnet, überhaupt nicht. Für Ahab gab es Gott, aber eben nicht als lebendige Wirklichkeit. Der hat nicht zu ihm geredet, der hat nicht mit ihm gerechnet, der hat ihm nicht gedient. Der hat immer mal salbungsvoll von Gott geredet, weil sich das eben in öffentlichen Reden ganz gut macht. Für ihn war Gott so eine Art Kulturerbe. Weiter nichts, der hat ihn nicht abgeschafft, der ließ ihn auf der Seite stehen. So wie man eben eine alte Uhr, die man von der Urgroßmutter geerbt hat, nicht auf den Müll schmeißt, sondern aus Pietät lässt man die auf der Kommode stehen. Und es macht ja immer einen ganz guten Eindruck, wenn Besuch kommt und man hat so ein antikes, altes Stück da stehen. Obwohl sich kein Mensch im ganzen Haus mehr nach der Uhr richtet. Für Ahab war Gott so eine alte, abgelaufene Uhr. Und der hatte sich für sein Leben eine neue angeschafft. Das war eine Importuhr. Marke Baal, das war eine Sonnenuhr. Die hatte seine Frau in die Ehe mitgebracht. Diese Dame, die hieß Isabel und die stammte nicht aus Israel, sondern die stammte aus einem heidnischen Nachbarland, wo man Gott nicht kannte. Und dort verehrte man eben den Baal, den Sonnengott. Und als der Ahab die Isabel geheiratet hat, da hat er nicht nur ihre Mäbel, sondern auch ihre Weltanschauung übernommen. Und das ist nebenbei bemerkt ein warnendes Beispiel dafür, dass ein Kind Gottes keinen Ungläubigen heiraten soll. Wenn du einen Partner für dein Leben suchst, dann bitte Gott darum, dass er dir einen Menschen schickt, der den gleichen Glauben hat wie du. Zieht nicht, so sagt die Bibel, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Und wenn man ein Joch gemeinsam tragen muss, dann ist das dann das Joch der Ehe. Wenn ihr in der wichtigsten Frage des Lebens nicht einig seid, nämlich ob du an Gott glaubst, da fehlt ja eurer Ehe die letzte, die wesentlichste Übereinstimmung. Da liegt unter eurem Ehebett eine Zeitbombe, die irgendwann mal hochgeht. Und es geht ja dann wahrscheinlich am Schluss so wie dem Ahab, bei dem blieben am Schluss von seinem ursprünglichen Gottesglauben nur noch ein paar hohle Phrasen übrig. Weil er in Wirklichkeit zur heidnischen Weltanschauung seiner Frau übergewechselt war. Isabel, das schwache Weib, hatte den König ideologisch besiegt. Denn das schwache Geschlecht ist das stärkere, wegen der Schwäche des Stärkeren für das schwächere Geschlecht. Diese Isabel, das ist eine ganz ehrgeizige Lady gewesen, die wollte ja nicht nur, dass ihr Mann ihren Glauben übernimmt, sondern das gesamte Land. Also wurde ihre Weltanschauung in Israel offiziell eingeführt. Es begann in Israel eine Zeit, die sich nach dem Baal richtete. Und wer da nicht mitmachte, der wurde eben fertig gemacht. Alle Priester Israels waren im Untergrund untergetaucht, lebten versteckt in Erdhöhlen. Und nur ein einziger war noch übrig, das war der Elia. Und was die Bevölkerung von Israel betraf, da hingen eben viele ihr Mäntelchen nach dem Wind, ließen den lieben Gott einen guten Mann sein und machten unter dem Druck von oben ihre Verbeugung vor dem Gott Baal. Nun ist ja Gott nicht abhängig von den Launen eines Königs und seiner Frau. Der lebendige Gott bleibt ja der Gott seines Volkes, auch wenn das Volk ihn nicht will. Dann kann es vorkommen, dass Gott sich eine Weile zurückzieht und schweigt. Und damals beim Ahab und dem Volk Israel, da sah das Schweigen Gottes so aus, dass er seinen Segen zurückhielt, nämlich den Regen. Gott verhängte eine Dürre über das Land und es kam eine Hungersnot. Vielleicht, so dachte sich Gott, vielleicht würden die Menschen dann, wenn immer nur die Sonne scheint und es keinen Regen gibt, vielleicht würden die Leute dann mal begreifen, dass nicht Baal, der Sonnengott, das Wetter macht, sondern Gott, der Sonne und Mond und alles geschaffen hat. Vielleicht würden die Menschen durch die Katastrophe munter und würden zu dem wahren Gott zurückkehren, so dachte sich das Gott. Und deshalb schickt er eine Hungersnot, aber er schickt vorher seine Boten, um das dem Ahab mitzuteilen. So macht das Gott immer. Gott überfällt die Menschen nicht einfach mit seinen Strafgerichten, sondern Gott warnt vorher. Er hat die Menschen vor der Sintflut gewarnt, er hat hier die Menschen gewarnt, er warnt ja auch uns vor dem Gericht. In der Bibel, da steht ja vieles darüber und jeder, der die Bibel lesen will und ihr glauben will, der weiß ganz genau, was in der Zukunft passieren wird. Nämlich, dass es am Ende der Tage die große Gütekontrolle gibt, von der Thomas eben gesungen hat, ohne die wir nicht in das Reich Gottes rein können. Jeder von uns muss im Gericht sich nochmal vor Gott verantworten. Und dann werden die Menschen getrennt in die, die mit Gott gelebt haben und in die, die ohne Gott gelebt haben. Und keiner kann sich dann mal rausreden und sagen, das habe ich nicht gewusst. Sondern spätestens seit heute weißt du es ja. Also Gott sagt uns ja alles vorher ganz klar. Und so hat er es auch damals gemacht. Er schickt den Propheten Elia zum König Ahab. Und der erscheint eines Tages vor dem König und sagt zu ihm, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, außer wenn ich es sage. Das war natürlich für den Elia eine halsbrecherische Angelegenheit, dem König sowas mitzuteilen. Genauso wie das heutzutage gefährlich ist, wenn man in der Kirche zum Beispiel über Gericht redet. Da gibt es ja viele, die sagen, also das kann doch nicht wahr sein. Der liebe Gott, der wird doch nicht ein Gericht halten und Leute verdammen oder so. Und da wird man dann beschuldigt, man wäre also ein Fanatiker oder Fundamentalist oder wie die Schimpfwörter heute alle heißen. Bei dem Ahab, da war es nicht so, der hat sich nicht groß aufgeregt, der hat den Elia überhaupt nicht ernst genommen. Der hat sich das angehört und dann hat er den Elia aus dem Palast rauslaufen lassen. Und er kam noch ungeschoren aus dem Palast raus, aber dann kam tatsächlich die angekündigte große Hungersnot. Und da wurde dann der Elia in allen umliegenden Staaten von Israel gesucht, wurde eine Großfahndung durch Interpol eingeleitet. Er schwebte in höchster Lebensgefahr, aber Gott hat ihn versteckt in der Wüste und auf ihn aufgepasst, dass ihn keiner findet. Die Hungersnot wird immer größer, aber der Ahab sieht nicht im Geringsten ein, dass er schuld an der Hungersnot ist, weil er Gott nicht gehorcht hat und weil er sein Volk zu einer gottlosen Weltanschauung verführt hat. Der bereut nichts, der kehrt nicht zu Gott um. Und stattdessen kriegt er von Tag zu Tag mehr Wut auf den Elia. Das ist der Staatsfeind. Und dem haben wir die ganze Misere zu verdanken. Und der ist schuld an der Wirtschaftskrise. Und deshalb wünscht sich der Ahab nichts sehnlicher, als den Elia fassen zu kriegen. Und da, als seine Wut am größten ist, bekommt der Elia in seinem Versteck erneut den Auftrag von Gott, du gehst jetzt nochmal zu dem Ahab hin. Das klingt natürlich wie glatter Selbstmord. Aber der Elia gehorcht und macht das. Der Elia ist ein Mann mit einer heiligen Rücksichtslosigkeit. Der nimmt keine Rücksicht auf den wütenden König, keine Rücksicht auf die herrschende Weltanschauung und keine Rücksicht auf sein eigenes Leben. Der kennt nur eine einzige Rücksicht und das ist die Rücksicht auf Gott. Weil Gott ihm befiehlt, in die Höhle des Löwen zu gehen, geht er dahin. Der geht also zu Ahab und als der Ahab ihn sieht, da faucht er sofort los und sagt, du bist doch der, der Israel ins Unglück gestürzt hat. Elia aber sagte nicht, ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deine Regierung, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und weil ihr den Baalen nachwandelt. Und ehe der König noch irgendwas weiterreden kann, da redet der Elia weiter und auf einmal sind die Rollen vertauscht. Jetzt gibt der Elia einen Befehl und der König gehorcht. Elia sagt, pass auf, versammle ganz Israel auf dem Berge Karmel und die 450 Propheten Baals auch. Der König gehorcht und auf dem Berge Karmel versammeln sich die Volksmassen. Der König rückt mit großem Gefolge an. In feierlichem Zug erscheinen auch die 450 Baalspriester. Die haben alle so ein goldenes Parteiabzeichen an der Mütze zum Zeichen ihrer Zugehörigkeit zum Sonnengott. Und als die alle versammelt sind, da tritt der Elia vor. Ein Mann gegen diese ganze Riesenvolksversammlung. Also menschlich gesprochen eine aussichtslose Situation. Aber ein Mensch mit Gott ist ja nie allein. Wir sollten den Elia jetzt mal gar nicht wegen seines Mutes bewundern. Ich vermute, dass der Elia, dass dem die Muffe ganz schön gegangen ist. Ich vermute, dass der ganz schön gezittert hat. Das Geheimnis dieses Mannes ist ja nicht sein mutiger Charakter, sondern sein Glaubensgehorsam. Dieser Mann war Gott gehorsam ohne Wenn und Aber. Und daher hat er solche Vollmacht. Ein Mann mit Gott, das ist das ganze Geheimnis. Der Elia tritt jetzt nach vorn und hält eine Predigt. Und diese Predigt, die besteht nur aus zwei Sätzen. Aber die sitzen. Er sagt nämlich, wie lange noch hinkt ihr nach beiden Seiten? Wenn Gott der Herr ist, dann folgt ihm nach. Wenn Baal der Herr ist, dann folgt dem nach. Auf diese Frage, wie lange noch hinkt ihr nach beiden Seiten, will der Elia eine Antwort. Und auch ich möchte auf diese Frage eine Antwort. Die braucht ihr mir jetzt nicht laut zu geben. Es genügt, wenn ihr sie jetzt euch in eurem Herzen gebt. Also, wie lange noch hinkt ihr eigentlich nach beiden Seiten? Und wie lange wollt ihr denn euer Herz noch teilen zwischen irgendeiner gottlosen Weltanschauung und dem Glauben an Gott? Wie lange noch wollt ihr an euer Auto irgendeinen frommen Fisch und Aufkleber dran kleben und am Schlüsselbund ein Talisman haben? Wie lange noch wollt ihr in die Gemeinde rennen, zum Gottesdienst oder zur Jugendstunde und die ganze Woche über so tun, als ob ihr nie was von Gott gehört hättet? Wie lange noch soll bei euch zu Hause über der Schuppentüre ein Hufeisen hängen und im Wohnzimmer ein Kreuz? Wie lange wollt ihr euch noch zu Jesus bekennen und kreuz und quer durcheinander pennen? Wie lange wollt ihr denn noch zwei Herren dienen und immer nur eurer Karriere und dem Geld nachrennen? Jesus sagt, das geht nicht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie lange wollt ihr denn noch sagen, ihr seid Christen und lebt trotzdem bewusst in einer Sünde? Wie lange wollt ihr noch behaupten, die Bibel wäre das Wort Gottes und in Wirklichkeit richtet ihr euch dauernd nach den Worten der Menschen? Also wenn ihr wirklich glaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist, wenn ihr wirklich glaubt, dass Gott der Herr ist, Mensch, dann nehmt euer Kreuz auf euch, folgt ihm nach und ihr werdet das Leben gewinnen. Und wenn ihr es nicht glaubt, nur dann lasst doch sein, dann tretet doch aus der Kirche. Entscheidet euch so oder so. Aber hört auf zu hinken und euch durchzulawinern und zu heucheln. Wenn du alle 4 Wochen hierher kommst oder einmal die Woche in irgendeinen Gottesdienst dich reinsetzt, dadurch bist du ja kein Christ. Wenn du dich in deine Garage stellst, einmal die Woche eine Stunde, wirst du dadurch auch kein Auto. Und ein Christ bist du, wenn du nicht nur eine Stunde mal in der Gemeinde in der Woche zubringst, sondern wenn du immer, immer mit Jesus lebst. In allen Situationen. Dadurch, dass du irgendeiner Religionsgemeinschaft angehörst und dass dann, wenn du tot bist, mal einer mit einem schwarzen Kittel hinter deinem Sarg hermarschiert, dadurch kommst du nicht in das Reich Gottes. Und dadurch, dass du als Kind mal getauft worden bist, ohne dass du Jesus dein Leben mal geschenkt hast, kommst du auch nicht in das Reich Gottes. Das genügt nicht. Wenn du gerettet werden willst, dann musst du eine Entscheidung treffen und dann ein Leben der Heiligung führen. Ich kenne euch ja nicht, aber die meisten von euch sind doch Menschen, die zur jungen Gemeinde gehören. Die meisten von euch, das will ich ja gar nicht bezweifeln, gehen doch bestimmt schon mit Jesus. Das bezweifle ich ja auch gar nicht. Ich frage ja nur, ob du hinkst. Pass auf, dass du nicht von einem Kompromiss zum anderen hinkst und hinkst und hinkst, bis du zum Schluss überhaupt nicht mehr in aufrechten Gang gehen kannst. Deswegen sage ich dir nochmal, Mensch, du stehst vor einer Wahl. Du sollst dich entscheiden, wer sollte nun dein Herz haben? Jesus oder irgendjemand anders? Es gibt nur dieses Entweder-Oder. Entweder bist du gerettet oder du bist verloren. Entweder gehst du ganz mit Jesus oder du gehst ganz verloren. Ich bitte dich, entscheide dich, und zwar heute. Und drücke dich nicht vor einer Entscheidung, so wie damals die Leute, die der Elia vor die Entscheidungsfrage gestellt hat. Als der seine entscheidende Frage gestellt hatte, nämlich, wie lange noch hinkt ihr auf beiden Seiten? Da herrschte tiefes Schweigen. Und das Volk antwortete ihm nichts. Was hätten die ihm auch antworten sollen? Was der Elia sagte, das war ja so klipp und klar, das war einfach logisch. Also entweder du weißt, wer Gott ist, nur dann folge ihm, oder er ist für dich ein religiöses Überbleibsel oder Hirngespinst, eine Illusion, eine abgelaufene Uhr aus Omas Zeiten, dann schmeiß ihn weg. Also eindeutiger geht's doch gar nicht. Und im Grunde ihres Herzens, da wollten die Menschen ja damals Gott gehören. Genau wie die meisten von euch, sonst wäre doch jetzt gar nicht hier. Aber so richtig fest verwurzelt war der Glaube bei denen nicht. Und dem Wind, der vom Königshof wehte, konnten sie auch nicht widerstehen. Glauben wollten die schon, aber sie wollten nichts riskieren. Denn als der Elia zur Entscheidung aufrief, da standen ja die Vertreter der Baals-Weltanschauung dabei und passten genau auf, wer sich auf die Seite von Elia stellt. Und aus Angst, von den anderen bemerkt und aufgeschrieben und benachteiligt zu werden, da schwiegen sie. Die Angst hielt ihnen den Mund zu. Und das Volk antwortete ihm nichts. Eisiges Schweigen nach der Predigt vom Elia. Da sagt Elia, schön, dann machen wir eben jetzt mal was anderes. Ich stehe hier vor euch, sagt er, als der einzige Prophet, der an diesem Land noch übrig ist. Und da drüben, da stehen 450 Propheten des Baal. Jetzt bringt mal zwei Stiere her, einen für die und einen für mich. Und die sollen einen Altar bauen und ich werde einen Altar bauen. Und die sollen Holz drauflegen und ich werde Holz auf meinen Altar legen. Und dann sollen die den Stier da drauf tun und ich den Stier auf meinen Altar. Aber keiner von uns zündet Feuer an. Und dann ruft ihr zu eurem Gott und dann werde ich zu meinem Gott rufen. Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist der wahre Gott. Gesagt, getan, die Baalspriester, die bauen einen Altar, die legen Holz drauf und dann den Stier da drauf und dann legen sie los. Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns, so leiern die. Stundenlang geht die Prozession immer um den Altar rum. So geht das bis zum Mittag, aber es tut sich nichts. Die Sonne brennt heiß und unbarmherzig auf diese schwitzenden Menschen auf dem Berge Karmel runter. Aber kein Funke entzündet das Holz. Die Baalspriester, die schreien sich heiser, die fangen an zu hinken, die kriegen Blasen an den Füßen, an den Stimmbändern. Baal, höre uns, Baal, höre uns. Der Elia hat sich inzwischen gemütlich gemacht. Der sitzt im Schatten eines Baumes und spuckt ein paar Sonnenblumenkerne in die Gegend und zutscht an seiner Cola und fängt jetzt an, die Baalspriester öffentlich zu verspotten. Und sagt, na los, Kollegen, ruft ein bisschen lauter. Ihr sagt doch, Baal wäre Gott. Vielleicht ist er in Gedanken oder hat er was zu tun oder ist auf dem Klo. Das könnt ihr alles hier in der Bibel nachlesen, Vers 27. Herrlich. Oder vielleicht hat euer Gott was anderes zu tun oder ist verreist oder er schläft vielleicht. Ihr müsst ein bisschen lauter brüllen, damit er euch hört. Und das machen die. Die brüllen lauter, die stacheln sich gegenseitig an, die schlitzen sich die Haut mit Messern auf, dass das Blut rausspritzt. Also die steigern sich in Ekstase. Und so geht das bis zum Abend. Baal, erhöre uns, Baal, erhöre uns. Aber es kommt keine Antwort. Ja, wo sollten die auch herkommen? Die Sonne hat keine Ohren und die hat auch kein Herz. Die Sonne ist weiter nichts als ein Haufen glühender Materie. Und den Sonnengott Baal gibt es genauso wenig wie den Mann im Mond. Der Mond und die Sterne sind erkaltete Materie, machtlos. Der Elia weiß das. Der Elia weiß, es gibt nur einen einzigen Gott und das ist der, der Mond, Sonne und Sterne gemacht hat. Und diesem Gott, dem vertraut er. Viele Christen behaupten, dass sie an diesen großen Gott glauben. Aber viele Christen haben von diesem Gott nie was zu erzählen, weil sie mit diesem Gott nichts erleben. Und sie erleben nichts mit Gott, weil sie von Gott nichts erwarten. Und sie erwarten nichts von Gott, weil sie ihm nichts zutrauen. Und sie trauen ihm nichts zu, weil sie ihm nicht glauben und ihm nicht gehorchen. Freunde, wir wollen Gott Großes zutrauen. Auch heute Abend. Und dann werden wir auch Großes erleben. Ihr Christen genauso wie die Nichtchristen. Denn euch Nichtchristen, euch kann Gott verwandeln in einem Moment. Von einem Ungläubigen zu einem gläubigen Menschen. Diesem großen Gott wollen wir vertrauen, denn Gott kann alles, aber eins kann er nicht. Er kann die nicht enttäuschen, die ihm vertrauen. Der Elia vertraute seinem Herrn. Und deshalb baut der am Abend, als die Baalspriester sich Knille gebrüllt haben, baut er in aller Ruhe seinen Altar. Und er legt das Holz drauf und er legt obendrauf den Opferstier. Und dann zieht er noch einen Graben um das Ganze und lässt 3x4 Eimer Wasser rein und über das alles gießen, bis das Wasser im Graben steht. Es soll jeder Gedanke an eine Selbstentzündung oder ein Trick oder sowas ausgeschaltet werden. Jede menschliche Möglichkeit soll ausgeschaltet werden. Gott selber soll sich einschalten. Er allein soll wirken. Er allein soll das Wunder tun. Und wir brauchen ihm dabei ja nicht unter die Arme zu greifen. Es gibt keine Methode, um Menschen zum Glauben zu bringen an den lebendigen Gott. Ich kann dir Gott weder beweisen, ich kann dich nicht manipulieren, ich kann dich nicht hypnotisieren. Ich kann nur eins. Ich kann dich nur zu diesem Gott einladen. Ich kann hier noch so lange predigen mit Menschen und Engelszungen und die können alles singen und was weiß ich alles. Ich kann hier die besten Argumente bringen, meinen Mund fusselig reden. Wenn Gott nicht das Feuer des Heiligen Geistes dazu gibt, dann wird sich hier kein Mensch bekehren. Aber weil ich weiß, dass Gott Herzen, die kalt sind und starr wie Hartgeld, dass er die auftauen kann, mit seiner Liebe erwärmen kann, dass er mit dem Feuer seiner Liebe stur und steif gewordene Herzen wieder lebendig machen kann. Deswegen predige ich von Gott und deswegen bitte ich Gott, dass er auch eure Herzen aufweicht. Und darum mache ich es auch wie Elia, dass ich euch immer wieder dazu auffordere, dass ihr euch für Gott entscheidet. Der Elia, der spricht, als er alles aufgebaut hat, ein Gebet. Tausende Menschen stehen jetzt dabei und gucken und hören zu, wie dieser Mann betet. Aber wisst ihr, das ist nicht so ein Schaugebet wie bei uns meistens in der Kirche im Gottesdienst, wo alle zugucken und zuhören, wie da vorne einer am Altar steht und ein Gebet von dem Zettel runterliest. Oder noch häufiger, dass man eben ein Gebet aus irgendeinem alten Gebetbuch vorliest, was vor hunderten Jahren mal einer aufgeschrieben hat. Also ich will das ja keineswegs grundsätzlich verurteilen. Ich habe es als Pfarrer selber manchmal so gemacht. Aber ich will auch nicht behaupten, dass diese Papageiengebete wirkliche Gebete, echtes Reden mit Gott sind. Denn Gott ist doch unser Vater. Und normalerweise redet man ja mit seinem Vater nicht, indem man was für den Zettel abliest. Also ich habe nie erlebt, dass meine Kinder in mein Zimmer reingekommen wären und sich da in Reihe und Glied aufgestellt haben. Und dann hat jeder einen Zettel rausgeholt. Und dass sie dann in verteilten Rollen gesagt hätten, Vater, du Oberhaupt unserer Familie, der du bei uns das Geld verdienest und verwaltest, wir bitten dich, verleih uns gnädiglich 5 Mark, dass wir uns zur Stillung unserer Begierde ein Schöllereis kaufen können. So spricht man doch nicht mit seinem Vater. Und wenn wir in der Kirche mit Gott so reden, da wundert es mich nicht, dass viele dieser abgelesenen Gebete kaum bis zur Zimmerdecke hochdringen. Aber nie bis zum Ohr Gottes. Der Elia, der betet nicht vom Blatt, sondern der betet aus seinem Herzen. Hier ist ein Mann, der aus der tiefsten Tiefe seiner Seele mit Gott ringt. Hier ist mal einer, der wirklich betet. Er sagt, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute klar werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Das ist ein kurzes Gebet, wenn man bedenkt, dass die anderen einen ganzen Tag lang gebrüllt haben. Das ist ein kühnes Gebet und das ist ein herrliches Gebet. Denn es geht in diesem Gebet einzig und allein um die Ehre des Herrn. Und deshalb wird es auch erhört. Leute, warum werden so viele unserer Gebete nicht erhört? Da mag es eine Menge Gründe geben. Zum Beispiel, weil wir oft gar nicht so ernsthaft beten, gar nicht mit Volldampf, sondern eben gedämpft. Da brauchen wir uns nicht zu wundern, dass Gott nicht reagiert. Auf kalte Gebete antwortet Gott nicht mit Feuer, sondern mit der kalten Dusche des Schweigens. Oft werden unsere Gebete vielleicht deswegen halb nicht erhört, weil es uns gar nicht um die Ehre Gottes, sondern immer nur um uns geht. Um unsere eigenen Angelegenheiten, um unsere Probleme. Ich will, ich möchte, ich brauche. Prüf mal, was du so sagst, wenn du betest. Willst du deinen Willen durchsetzen und Gott deinen Willen aufzwingen? Oder willst du, dass Gottes Willen in deinem Leben geschieht, dass du ihn erkennst und tust? Der Elia will weiter nichts als die Ehre Gottes. Herr, zeige diesem Volk, dass du Gott bist und die Menschen zu dir bekehrst. Und vor allem Elia betet, weil er sich auf Gottes Auftrag und seine Verheißung stützen kann. Elia hat das mit dem Altar sich ja nicht selber ausgedacht, sondern Gott hat es ihm befohlen. Es steht ja hier, dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Manche Leute, die fädeln, ohne einen Auftrag Gottes zu haben, irgendeine Sache ein, zum Beispiel eine Verlobung oder eine Ehe, und wenn sie alles fix und fertig haben, dann kommen sie zu Gott und der soll das Ganze absegnen. Und wundern sich dann und schimpfen über Gott, wenn die Sache schief geht. Du musst Gott vorher fragen, was du tun sollst. Aber du kannst nicht verlangen, dass Gott nachträglich deine fixen Ideen absegnet. Der Elia wäre doch wahnsinnig gewesen, wenn der sich die Demonstration auf dem Karmel mit diesem Altar da selber ausgedacht hätte. Und dann zu Gott gekommen wäre und gesagt hätte, so lieber Gott, jetzt machen wir Feuer, ich habe hier was eingerührt, du musst mir aus der Klemme helfen. Das wäre schiefgegangen. Nein, der hat alles, jeden Schritt, so steht es ja hier, nach der Anweisung Gottes getan. Und deswegen hat er ja auch die Gewissheit, dass sein Gebet erhört wird. Wenn ich mir heute ausgedacht hätte, hier so einen Holzhaufen zu entzünden und dann Gott darum zu bitten, dass mal hier ein Feuerchen entsteht, na, das würde auch schief gehen. Aber ich habe doch nicht den Auftrag, einen Holzstoß zu entzünden. Ich habe den Auftrag, dir eine Botschaft auszurichten. Nämlich die Botschaft, dass du dein Herz und dein Leben Gott ungeteilt geben sollst. Gott will, dass ihr euch bekehrt und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und ich verlasse mich auf das Versprechen, was in der Bibel drinsteht, dass er will, dass alle gerettet werden und dass er jeden, der zu ihm kommt, auch annimmt. Und weil ich diesen Auftrag habe und das Versprechen, da habe ich auch die Gewissheit, dass heute welche von euch nicht mehr aus der Kirche raushinken, wie sie reingehinkt sind, sondern dass ihr mit einem geraden und aufrechten Gang als Christenmenschen davongehen könnt. Der Elia, der betet nur ein einziges Mal und zack, da steht der ganze nasse Haufen in Flammen. Und als das Volk das sah, heißt es hier, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Hinten in der Bibel im Hebräerbrief steht, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Versteht ihr, Feuer, das ist das Zeichen Gottes, nicht ein harmloses Weihrauchwölkchen. Und Jesus hat mal gesagt, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Und ich möchte, dass es brennt. Was damals auf dem Berge Karmel passiert ist, das war ein Vorbild für das, was später auf dem Tempelberg in Jerusalem passiert ist. Als zu Pfingsten Gottes Heiliger Geist wie mit Feuerflammen auf die Jünger fiel und die furchtlos anfingen, einer großen Menschenmenge zu predigen. Und damals hat der Petrus eine einzige Predigt gehalten. Und da haben sich 3000 Menschen bekehrt. Und heute muss man 3000 Predigten halten, bis sich mal einer bekehrt. Und ich frage dich, wie viele Predigten du dir eigentlich noch anhören willst, bis du dich bekehrst. Jetzt wollen wir beten. Otto, kommst du bitte.
Vater, wir haben es heute wieder gehört, dass wir Menschen sind, die zwiespältig sind und hinken. Und wir wollen die Schuld zu dir bringen, dass es wirklich so ist, dass wir dich an vielen Stellen aufs Abstellgleis geschoben haben und andere Dinge und andere Personen vorziehen und auf dich oder auf dein Wort keine Acht mehr haben. Herr, vergib uns. Und ich will dich jetzt darum bitten, dass die hinken und zwiespältig sind, dass sie zur Besinnung kommen durch deinen Heiligen Geist und dass sie ihre Schuld vor dir bekennen, dass sie eben durch dieses Hinken sich vor dir schuldig gemacht haben. Und ich will dir Danke sagen, Vater, dass du die belohnst, die ihr Vertrauen nicht wegwerfen, sondern die dir Vertrauen schenken und die dir die Ehre geben und die dich in den Mittelpunkt ihres Lebens stellen. Ich danke dir, dass du da verheißen hast, dass da eine große Belohnung drauf wartet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.